Ich hoffe, wir haben noch weiterhin zusammen eine gute Zeit. Wir wollen weiter über Ehe nachdenken. Und wir kommen zu dem Punkt unauflöslich. Gott verbindet mit Segen immer Verantwortung. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der heute in der Gesellschaft weitgehend verloren gegangen ist. Wir möchten gerne alles Gute mitnehmen. Wenn ich etwas bekommen kann an Genuss, an Segen, dann wollen wir das haben. Aber wir vergessen sehr oft, dass Gott mit Segen immer Verantwortung verbindet. Das ist jetzt nicht so, dass er uns den Segen nicht gönnt, aber er möchte uns zu erwachsenen und verantwortlichen Wesen erziehen. Und wir als Menschen werden von Gott immer in eine Verantwortung gestellt. Das sieht man sehr gut in 1. Mose 2. Und dahin wollen wir jetzt langsam gehen. Aber wir reden mal noch nicht über die Ehe, sondern wir reden allgemein darüber, wie Gott einen Menschen sieht und welche Aufgaben er ihm gibt. Und die erste Aufgabe war, dass er einen Garten bebauen und bewahren sollte. Das heißt, er sollte in die Zukunft schauen, er sollte schöpferisch sein, er sollte Ideen haben. Er sollte ihn also bebauen, das heißt also auch schöpferisch tätig sein. Und das sieht man hervorragend, wenn man durch Deutschland fährt. Also der Mensch ist einfach schöpferisch. Manches gelingt nicht, manches dauert ziemlich lange, so wie der Flughafen in Berlin, aber irgendwann ist er fertig. Dann soll er ihn auch bewahren, das heißt Bestehendes in Ordnung halten. Aber der Mensch wird mit dieser Verantwortung ausgestattet. Also Gott macht etwas, dann nimmt er den Menschen als ein verantwortungsbewusstes Geschöpf und er setzt ihn in den Garten und er sagt zu dem Menschen, das ist jetzt dein Ding. Also dafür bist du verantwortlich. Du musst ihn bebauen und du musst ihn bewahren. Und er stattet den Menschen sogar, also ich will jetzt nicht hier eine Diskussion lostreten über den freien Willen, aber in gewisser Hinsicht hat der Mensch die Entscheidungsmöglichkeit, sich gegen Gott zu entscheiden. Und das tut er dann in 1. Mose 3. Und das zeigt, dass der Mensch immer ein verantwortungsbewusstes Wesen ist und dass Gott auch akzeptiert, wie du dich entscheidest. Und das macht den Menschen zu einem außergewöhnlichen Geschöpf, das weit über den Tieren steht. Und deswegen ist es auch völlig unnatürlich, dass wir heute nicht nur das Problem haben, dass wir die Unterschiede zwischen den Geschlechtern abschaffen wollen, dass wir die Ehe abschaffen wollen, sondern wir wollen auch den Unterschied zwischen Mensch und Tier abschaffen. Ich war vor 14 Tagen in Basel zu Vorträgen, laufe durch einen Fußgängerunterstand und da ist ein Riesenschild von einer Mutterkuh mit zwei Kälbern und drüber steht, was siehst du, eine Menge Steaks oder eine Familie? Schützt die Tiere. Und da habe ich gedacht, wie krank ist das? Ich wollte sofort hinschreiben, Freunde, das ist zumindest dann eine alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern und ich sehe da auch noch keine Familie, weil da der Bulle irgendwie gefehlt hat. Aber das sind ja nicht nur irgendwelche Stimmen, die von ganz hinten kommen oder was eine kleine Gruppe Verrückter ist, sondern das sind Bewegungen, die an Einfluss gewinnen und die sagen, wir müssen den Unterschied zwischen Mensch und Tier müssen wir abschaffen. Und indem du heute Abend in das Steakhouse gehst und dort ein Ribeye-Steak 750 Gramm vertilgst, zerstörst du eine Familie. Ist dir das eigentlich klar? Und wir müssen sagen, nein, das ist nicht wahr. Ich zerstöre keine Familie. Bei Kühen gibt es keine Familie. Ist doch krank, oder? Nur ich wünsche mir, dass ich an solchen Plakaten nicht vorbeilaufe und denke, oh, ist die böse Welt. Ja, klar, es ist die böse Welt. Aber wir machen einen Quantensprung nach dem anderen. Und da muss man so ein Thema auch mal in der Jugendstunde behandeln, wenn da eine Veggie-Party gemacht werden soll. Also ich bin jetzt nicht so der Steakfresser, also vielleicht ein bisschen. Aber trotzdem muss man ja mal sagen, Freunde, ist die Öko-Welle so eine Welle, auf die wir aufspringen müssen? Müssen wir jetzt auch Fridays for Future machen? Oder machen wir Sundays for Future? Finde ich viel besser. Also wenn irgendwo unsere Zukunft liegt, dann am Auferstehungstag, ja, und nicht freitags auf der Straße. Sind diese Bewegungen krank, wenn ein Kind in der UNO eine Rede hält und uns sagt, wo es lang geht? Das ist doch krank. Da haben wir doch irgendwelche Grenzen überschritten. Merken wir das noch? Was siehst du, ein Steg oder eine Familie? Ich kann es immer noch nicht fassen. Und dann müssen wir merken, okay, ich habe eine Verantwortung. Und ich habe auch eine Verantwortung, Dinge zu beurteilen. Ist das jetzt gut, was passiert? Oder ist das schlecht, was passiert? Was sage ich meinen Kindern? Die kommen aus der Schule und die werden euch interessante Fragen stellen. Und da ist noch Frühsexualisierung das geringste Übel. Nur wenn dein Sohn nach Hause kommt und ist Möhrenkönig geworden, weil er der Schnellste war beim Anlegen eines Kondoms über eine Möhre, dann weißt du Bescheid, dass irgendwas schiefgegangen ist oder dass du vielleicht vorher einschreiten solltest oder dass du ihm Dinge erklären musst, die er wissen muss. Und das ist so, vielleicht gehe ich mal zurück, damit ihr den anderen Satz noch nicht seht, das ist ein Prinzip. Jetzt heirate ich und das ist einfach der Hammer, oder? Also wo ich verheiratet war, ich war wirklich sehr glücklich. Also bin es natürlich immer noch. Aber trotzdem merkst du am nächsten Tag, als du aufstehst, okay, jetzt beginnt irgendwie auch eine Aufgabe. Ja? Es ist ja Verantwortung. Du kannst ja nicht nur die ersten 30 Jahre auf der Genusswelle schweben und kannst sehen, wie deine Frau sich durchs Leben ackert, sondern du fragst dich, was kann ich jetzt tun, dass es meiner Frau gut geht? Was kann ich als Frau tun, dass es meinem Mann gut geht? Wie können wir unsere Beziehung wirklich gut machen? Vielleicht mal die erste Frage, wenn man heiratet, weiß ich überhaupt, was dazu dient, dass es meiner Frau gut geht? Also wir Männer sind ja wirklich Ur-Egoisten, wenn wir so geboren werden, wenn wir so leben. Wir werden das auch noch merken. Vielleicht kann ich das Beispiel schon mal von wegnehmen. Nee, das machen wir nicht, machen wir später. Es gibt bei uns einen Reflex und der Reflex bedeutet, ich denke zuerst an mich. Das ist einfach so. Und ich glaube, das ist auch bei Frauen so. Das steckt in uns allen drin. Und jetzt bekehren wir uns und dann gibt es einen wunderbaren Vers, den möchte ich gerne mit euch teilen, in 2. Korinther 5, Vers 15. Und indem du dich bekehrst, passiert etwas mit dir. Etwas Lebensveränderndes passiert. Nämlich, du hörst auf, Egoist zu sein. Und das steht in 2. Korinther 5, Vers 15. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Paulus schreibt das in die Korinther. Und er sagt den Korinthern, habt ihr das kapiert? In dem Moment, wo du dich bekehrst, hörst du auf, für dich zu leben, sondern du lebst für den, der für dich gestorben ist. Machst du das eigentlich? Ist das bei dir angekommen? Das verändert doch dein ganzes Leben. Das stellt dein ganzes Leben auf den Kopf. Ich male manchmal so Bilder auf. Und ein Bild ist so ein Kreis und in der Mitte ein schwarzer Punkt. Das ist dein Leben. Du bist die Mitte deiner Gedanken. Um dich dreht sich alles. Wie komme ich voran? Wie bestehe ich meine Prüfungen? Wie plane ich meine Karriere? Wie kann ich alle meine Wünsche erfüllen? Wie komme ich dahin, wo ich hinkommen will? Deswegen finde ich das schon mal spannend, von euch zu erfahren, wie sind eure Zielsetzungen? Und jetzt bekehrst du dich und da passiert Folgendes, dass der schwarze Punkt aus dem Kreis verschwindet. Du bist nicht mehr die Mitte deines Lebens, sondern du fragst dich plötzlich am Morgen, was kann ich eigentlich für Gott tun? Gott, kann ich dir irgendwie dienen? Und es gibt ein sehr schönes Beispiel in der Schrift und das ist Apostelgeschichte 22. Das ist so ein tolles Kapitel. Da erzählt Paulus seine Bekehrungsgeschichte und dann stellt er in dieser Bekehrungsgeschichte zwei Fragen. Die erste Frage lautet, wer bist du, Herr? Die musst du dir irgendwann mal stellen. Was ist das eigentlich für ein Gott, der mir gegenübersteht? Wer bist du, Herr? Dann erklärt ihm Gott, wer er ist. Und dann stellt er die zweite Frage, sofort anschließend, und die lautet wie? Was soll ich tun, Herr? Das war ihm klar. Der Mann rettet mich doch nicht, damit ich einfach meinen Job, also ihr dürft weiter arbeiten gehen, ich meine, damit ich weiter vor mein Leben hin trottele, sondern die logische Frage ist, was soll ich tun? Herr. Also er ist mein Herr. Und das bedeutet, Gott verbindet mit Segen immer Verantwortung. Gott ist mein Heiland. Er ist mein Retter. Amen. Aber er ist auch mein Herr. Amen. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und das dürfen wir eben auch in unserer Ehe nicht vergessen. Dass wir Genuss haben, dass wir Segen haben, aber dass wir eben auch Verantwortung haben. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt. Wir werden nicht das tiefe Glück einer ehelichen Beziehung erleben, wenn wir nicht davon ausgehen, dass unsere Beziehung unauflöslich ist. Was meine ich damit? Meine Frau hat das Recht, von mir zu glauben und zu erwarten und zu wissen, dass ich unbedingt beabsichtige, bis der Tod uns scheidet, zusammenzuleben. Es gibt keine andere Option. Und weil sie das weiß, ist sie in gewisser Hinsicht beruhigt. Und das wissen 98% der Nachbarn nicht. Sie wissen alle, unsere Beziehungen können zerbrechen. Sie können kaputt gehen. Die Beziehungen halten sowieso in der Regel nur 4,5 Jahre in Deutschland. Also, dass wir immer zusammenbleiben, illusorisch. Aber wenn dann eine Beziehung zerbricht, ist das so schmerzlich und hinterlässt so viele Narben in deinem Leben, in dem Leben dieser Leute und in dem Leben deiner Kinder. Und deswegen hat Gott gesagt, das möchte ich euch ja gar nicht antun, sondern wenn ihr heiratet, und deswegen sollte man sich das gut überlegen, ob man heiraten will und auch wem man heiraten will, das kann man nicht mal so eben zwischen Tür und Angel entscheiden, dann ist es eine Entscheidung für das ganze Leben. Aber das macht auch eine Beziehung, stellt sie auf ein sehr hohes Niveau. Und ich finde, das ist für mich ein Genussniveau. Ich habe in den 33 Jahren, in denen wir verheiratet sind, wir brauchten noch nie darüber nachdenken, ob wir uns vielleicht trennen. Und ich sage manchmal jungen Ehepaaren, lasst diesen Gedanken noch nicht mal zu in eurem Kopf. Luther hat mal gesagt, wir können nicht verhindern, dass Vögel über unserem Kopf kreisen, aber wir können verhindern, dass sie Nester auf unserem Kopf bauen. Und deswegen gibt es diese Stelle in 2. Korinther, wo steht sie? 10, Vers 5, indem wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Wir nehmen unsere Gedanken gefangen unter den Gehorsam des Christus. Habe ich mich über meine Frau geärgert? Unzählige Male. Habe ich jemals gedacht, ich werde sie verlassen? Nein, niemals. Und wenn der Gedanke aufkommt, das könnte eine Option sein, dann geh einfach auf die Knie und sag Gott, nimm diesen Gedanken weg. Nimm ihn weg. Und allzu oft hat sich herausgestellt, dass der Ärger einfach unnötig war und unberechtigt war. Ich hasse Entlassung. Malachi 2, Vers 16. Ich hasse Entlassung. Ich will es nicht. Eine Ehe muss deswegen überlegt und unter Gebet geschlossen werden. Und diese Information sollten wir unseren jungen Leuten geben. Das sind wir ihnen auch schuldig, dass sie das wissen. Jetzt kommen wir hier zu einem Punkt, den ich noch kurz mit euch durchgehe. Ehe bedeutet also ein Kleinod verwalten. Es gibt zwei Dinge, die wir aus dem Paradies mitnehmen. Das eine ist die Ehe und das zweite ist was? Die Arbeit. Und Arbeit ist ein Segen. Es ist eine große Freude, dass wir arbeiten dürfen und schöpferisch tätig sein dürfen. Dann gibt es eine Stelle in 5. Mose 11. Ihr merkt schon, 5. Mose wurde gerade von mir beackert, deswegen taucht das öfters mal auf. Da gibt es einen interessanten Ausdruck. 5. Mose 11. Auf dass eure Tage und die Tage eurer Kinder sich mehren in dem Land, das der Herr euren Vätern geschworen hat, ihnen zu geben, wie die Tage des Himmels über der Erde. Gott sagt praktisch, wenn es so ist, dass ihr nach meinen Geboten lebt und nach meinen Satzungen lebt, dann ist es für euch so, als ob der Himmel fast auf die Erde kommt. Und ich kann euch sagen, in der Gegend, in der wir wohnen, leben wir halt mit sehr vielen Ungläubigen zusammen. Und es gibt so viele zerstörte Beziehungen und sie beneiden uns einfach darum. Und sie fragen sich manchmal, was haben die Leute eigentlich für ein Konzept, mit dem sie leben können? Und dann ist mir nochmal klar geworden, wie gut wir es eigentlich haben, dass wir nicht diese Probleme haben müssten, die wir oft haben. Also wenn wir Gottes Gebote beachten, dann kommt der Himmel fast auf die Erde. Alles geben und doch noch mehr zurückbekommen. Das unterscheidet die Liebe vom Geld, dass sie nur Zinsen bringt, wenn man sie ausgibt. Runner. Jetzt kommen wir zu einem Punkt und wir lesen zusammen 1. Mose 2, Vers 24. Jetzt habe ich ein bisschen die Übersicht verloren. Wir haben jetzt Zeit bis 11:30, ja, und dann gibt es noch eine Pause und noch eine Einheit, ja. David? Gerade nicht erreichbar. Also ich habe es ein bisschen mit dem Kreuz, deswegen entschuldigt, dass ich hier sitze. Ihr könnt mich ja noch sehen, ja. 1. Mose 2, Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Ich möchte jetzt kurz etwas sagen, noch eine halbe Stunde, über die Definition Gottes über die Ehe. Und ich halte das für sehr entscheidend, weil Gott sich über eine Institution äußert, und er braucht noch nicht mal ein ganzes Kapitel dafür, sondern er braucht nur einen Vers, um uns zu erklären, was Ehe bedeutet. Der erste Punkt ist verlassen. Verlassen hat etwas mit Selbstständigkeit zu tun. Verlassen hat etwas damit zu tun, dass ich meine Identität gefunden habe. Und Identität finden bedeutet im Wesentlichen, ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo ich hin will. Es gibt einen Vers in 1. Mose 16, der ist sehr interessant, und zwar 1. Mose 16, Vers 8. Da steht in der Sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und das ist ja eine Frage, die sich jeder mal stellen muss. Du bist erst ein Kind, dann wirst du Jugendlicher und dann wirst du irgendwann die Frage stellen und hoffentlich eine Antwort bekommen, ja, wer bin ich denn eigentlich? Was macht meine Vergangenheit aus? Wo will ich eigentlich hin? Das ist eine Frage der Identitätsfindung. Und das bedeutet auch, dass du mit Dingen irgendwo, dass du unter Dinge einen Strich gezogen hast, die du früher erlebt hast. Vielleicht hast du dich ungerecht behandelt gefühlt von deinen Eltern. Vielleicht hast du irgendwelche traumatischen Erlebnisse. Keine Ahnung, was du als Kind erlebt hast. Also unsere Vergangenheit müssen wir irgendwie verstehen und wir müssen wissen, wo wir hinwollen. Denn wenn du mal später heiratest und du möchtest das Haupt deiner Frau sein, bedeutet das ja nicht, dass du ein befehlebrüllender Diktator bist, sondern Haupt sein bedeutet im Wesentlichen, dass du weißt, wo es hingeht, dass du wirklich vorangehen kannst. Das Zweite ist eine wirtschaftliche Unabhängigkeit. Da können wir gern drüber streiten, noch am Büchertisch nachher. Ich halte es nach wie vor für absolut sinnvoll und erleichternd für eine Ehe, wenn die beiden, die heiraten, mit ihrer Ausbildung fertig sind. Du solltest unbedingt nicht abhängig sein von deinen Eltern, auch nicht finanzieller Art. Das steckt da drinne, wenn hier steht, ein Mann verlässt Vater und Mutter. Und ich glaube, dass man das ergänzen kann auch, dass das für Frauen gilt. Ich habe schon mal gehört, ja, das gilt ja nur für Männer. Und deswegen möchte ich gern bei Mama und Papa wohnen bleiben. Also das ist natürlich Quark. Ich denke, dass es für beide gilt. Gesagt wird es für den Mann aus dem Grund, weil der Mann für die Beziehung die Verantwortung trägt. Und wir leben ja heute, und jetzt müsste man eigentlich wieder sehr lange ausholen, und deswegen können wir auch das Umfeld nicht einfach außer Acht lassen, in dem wir leben. Wir leben in einer Zeit, in der der Mann wirklich entmannt wird, seiner Aufgaben, die er hatte, auch seiner Autorität. Und dann ist es ganz schwierig, die Verantwortung, überhaupt das Gefühl dafür zu bekommen, dass ich jetzt verantwortlich bin für die Beziehung, die ich starte. Du sollst dich als Mann in jeder Hinsicht um deine Ehe kümmern und sollst auch deiner Frau die Voraussetzungen liefern, damit sie Frau und vielleicht auch Mutter sein kann. Wir brauchen eine innere Freiheit von den Eltern, dass wir nicht Befehlsempfänger bleiben von den Eltern und auch, dass die Eltern Weisheit haben, sich zurückzunehmen und zu akzeptieren, dass da jetzt etwas Neues entsteht, für das sie nicht verantwortlich sind. Also wir leben gerade mit zwei Kindern von uns sie sind fußläufig zu erreichen, man muss fast noch nicht mal die Hausschuhe ausziehen. Sie haben selbst jeder drei Kinder. Wir erleben, wie sie ihre Kinder erziehen. Sie machen es sehr unterschiedlich. Und natürlich hast du sofort ein Urteil dazu als Großeltern. Und da musst du dich einfach zurücknehmen. Also wenn sie mich fragen würden, was sie machen sollen, würde ich ihnen vielleicht was sagen. Aber ich muss nicht alles kommentieren, was ich nicht in Ordnung finde. Das ist für mich eine Riesenübung. Ihr habt mich jetzt ein bisschen kennengelernt. Da merkt man schon, dass man irgendwie mal einen Kommentar auf den Lippen hat und dann sagt man, Notbremse, also ruhig sein. Der vierte Punkt ist Entscheidungsfähigkeit. Männer müssen fähig sein, eine Entscheidung zu treffen. Und vielleicht ist das größte Manko im Moment der Männer 2020, dass wir nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, dass wir keine Meinung haben, dass wir sie auch nicht vertreten, dass wir uns vielleicht auch keine Mühe gemacht haben, uns überhaupt mal eine Meinung zu verschaffen. Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 14, du aber bleibe in dem, wovon du völlig überzeugt bist, an Timotheus. Ich würde euch gerne mal fragen, gibt es Dinge, wovon ihr völlig überzeugt seid? wenn man euch mit dem Scheiterhaufen drohen würde, jetzt hier in Fulda, würdet ihr trotzdem dabei bleiben, sagen, das ist meine Überzeugung. Es gibt Dinge, da bin ich völlig überzeugt von. Das werde ich tun. Das ist alles mit dem ersten Punkt gemeint. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob junge Männer mit 19 an einem Punkt sind, dass sie alle vier Punkte einfach unterstreichen würden. Also manchmal gibt es den Trend, dass Leute zu früh heiraten und dann gibt es wieder den Trend, dass sie zu spät heiraten. Manche Männer kommen nicht aus dem Pott. Es gibt ganz unterschiedliche Entwicklungen. Aber ich wünsche eigentlich allen Mädchen, die heiraten wollen, dass sie geistliche Männer bekommen, die in etwa wissen, wo ihre Bibel zu Hause liegt und die auch wissen, dass eine Bibel aus dem Alten und dem Neuen Testament besteht. Vielleicht noch ein bisschen mehr. Das wäre natürlich super. Zweiter Punkt. Anhangen. Anhangen bedeutet festkleben. Das haben wir gestern schon gesehen. Das heißt also, ein Mann wird erstmal ein Mann, er bekommt eine eigene Identität, er ist entscheidungsfähig und er ist verantwortungsbewusst. Er sieht überhaupt, er hat einen Blick für andere. Ich fand das so wichtig, wir hatten mal eine Phase, da waren natürlich unsere 6 Kinder noch alle zu Hause, hatten alle so ihre Kinderzimmer. Und ich habe mir das oft zur Angewohnheit gemacht, dass ich abends meine Runde gedreht bin durchs Haus und bin immer von Zimmer zu Zimmer. Und man versucht doch ein bisschen Zeit zu finden, um mit dem einen oder anderen auch mal zu reden. Und das bedeutet einfach, ich habe die anderen im Blick. Ich denke wirklich an sie. Und jetzt kommt so ein zweiter Punkt, dass man nicht nur seine Vergangenheit verlässt, dass man Vater und Mutter verlässt, dass man alles das verlässt, was einen geprägt hat, was früher meine Identität war. Ich war lange Zeit der Sohn vom Heinz, das war einfach so, bis dann irgendwann mein Vater der Vater vom Klaus wurde. Also irgendwann verschieben sich dann die Schwergewichte. Jetzt kommt der nächste Schritt. Ich hänge an meiner Frau. Und das bedeutet, es ist eine feste, unlösbare Verbindung. Und es berührt auch die Frage von Teamfähigkeit. Teamfähigkeit bedeutet, also das fängt natürlich in der Ehe an, da ich nur der Mann bin, ich rede mit meiner Frau, ich merke, sie hat eine andere Sicht auf die Dinge. Okay, dann beginnt jetzt ein interessanter Prozess. Ich frage sie, warum sie eigentlich so denkt. Sie fragt mich, warum ich so denke, vielleicht. Und dann sagen wir das und dann versucht man sich nicht zu streiten, sondern irgendwie eine Lösung zu finden. Wofür man sich entscheidet, in welche Richtung man gehen will. Und das ist nicht so, dass Hauptsein des Mannes bedeutet, die Frau ist komplett entmündigt. Aber da habe ich manchmal den Eindruck, dass wir überhaupt auch falsch über göttliche Vorgaben denken. Ich wäre doch dumm, wenn ich die Ressourcen und die Möglichkeiten, die mir die Persönlichkeit meiner Frau bietet, wenn ich sie überhaupt nicht nutze. Also Ute wurde gestern gefragt, wie wir eigentlich dazu gekommen sind, auf den Reiherhals zu gehen. Und wir haben uns irgendwann, weil uns das die Geschichte zu heiß war, haben wir einfach gesagt, wir beten darum. Und dann habe ich ihr gesagt, ich sage, Ute, wenn wir jetzt anfangen dafür zu beten, bedeutet das, wir beten um 650.000 D-Mark, das kostet die Insel. Das ist eine Zahl, die können wir als Ossis überhaupt nicht schreiben. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Nullen da hinten dran hängen. Das ist illusorisch. Und unsere Ehe, die müsst ihr euch so vorstellen, die war immer so, ich bin immer so der, ich bin vielleicht etwas energiegeladen und impulsiv, also ich renne immer 3 Schritte vorne weg, also auch buchstäblich. Wie oft sagt meine Frau zu mir, kannst du mal ein bisschen langsamer gehen, dann könnten wir zusammen gehen. Ja, ist eine Möglichkeit. Und meine Frau hatte meistens die Position, dass sie im Bremserhäuschen sitzt und jeden zweiten Vorschlag von mir erstmal streicht, damit sie überhaupt das Leben mit mir überlebt. Und dann kommen wir an einen Punkt, wo wir auf eine Halbinsel kaufen wollen und wir wollen irgendwie ein wahnsinniges Projekt starten. Und dann sagt plötzlich meine Frau, vertauscht die Rollen, geht rechts an mir vorbei und sagt, komm, lass uns doch dafür beten. Ja, Mahlzeit. Ja, dann haben wir dafür gebetet. Und das Problem war, Gott hat unser Gebet erhört. Und da habe ich gemerkt, wie gut es ist, ein Team zu haben. In dem Moment, wo ich die Panik kriege und denke, das geht nicht gut. Aber ich will mal meine Frau fragen. Und da die bisher immer im Bremsehäuschen gesessen hat, wird die mich hoffentlich unterstützen. Und plötzlich geht die einfach nur vorbei. Sie hat eine Sicht mit ihrem Gott. Und die hatte ich in dem Moment nicht. Und dann denke ich, wie gut, Wie gut. Und im Nachhinein hat Gott es bestätigt. Hervorragend. Und das wünsche ich uns, dass wir teamfähig werden. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also tut bitte meiner Frau nicht an und holt sie jeden Abend hier nach vorne. Sie stirbt immer 1000 Tote. Aber wenn jemand meine Frau fragen würde, was eigentlich unserer Ehe eine besondere Beständigkeit gibt, dann ist es der Punkt, dass wir uns immer wieder gesagt haben, egal was uns begegnet, Gott hat uns einander geschenkt. Also natürlich haben wir uns mal rein persönlich füreinander entschieden, keine Frage. Ja? Aber über dem steht, wenn man, das ist ja wie bei der Bekehrung, ja, du gehst durch eine Tür und dann steht auf der anderen Seite von dem Türblatt, du bist auserwählt, Verkündigung der Welt. Das kannst du vorher nicht wissen. Deswegen macht euch auch keine Gedanken über die Auserwählung. Das kann man nicht verstehen und das kann man auch nicht mit der Souveränität des Menschen und die Verantwortung des Menschen mit der Souveränität Gottes durcheinander bringen. Aber uns hat oft sehr zusammengehalten und noch weiter zusammengeschweißt, jawohl, uns hat Gott zusammengestellt. Wir sind einander von Gott gegeben. Das gibt einer Beziehung eine besondere Beständigkeit. Und dann kommen wir zu einem Fleischsein. Ich habe extra nochmal diesen Balken aufgestellt, weil mir das so wichtig ist. Als ich verlobt war, habe ich einen Vortrag gehört. Wer den gerne haben will, den schicke ich ihm gerne zu. Das sind 8 DIN A4 Seiten. Schreibt mir einfach eine Mail an klaus@reierhals.de. Und da habe ich dieses Tripel gelernt. Und der Bruder, das war ein Holländer, der hat es so einleuchtend mir klar gemacht. Klaus, du wächst von außen nach innen zusammen. Und nach 1. Thessalonicher 5 sind wir als Menschen geschaffen. Wir bestehen aus Geist, Seele und Leib. Und wenn du heiratest, geht es nicht nur um den Körper deiner Frau, auch wenn der für dich erstmal unglaublich anziehend ist, sondern es geht darum, dass in dem Körper einfach noch mehr steckt, nämlich eine ganze Persönlichkeit, die auch etwas mit einem geistigen Wesen zu tun hat, mit einem geistlichen Wesen zu tun hat und mit einem seelischen Wesen zu tun hat. Und das hat Gott alles so gemacht. Und deswegen sagt auch Gott, es ist einfach eine falsche Benutzung, dass wenn du durch die Gegend rennst und siehst eine Frau und sie sieht toll aus, dass du denkst, okay, mit der muss ich heute Abend ins Bett gehen. Und dann machst du das, dann stehst du früh wieder auf und sagst, okay, war ja doch nicht so, wie ich dachte. Es ist einfach totaler Missbrauch von dem, was wir als Menschen sind. So kann man als Mensch nicht zusammenleben. Und deswegen ist so viel Frust unter den Menschen. Also wenn ihr mit offenen Augen durch Fulda gehen würdet oder durch die Uckermark, es ist so viel Frust. Und dann haben Leute erstmal keine Lust mehr, der eine Partner ist weg, dann bleiben sie 3 Jahre alleine, nächster Versuch. Klappt wieder nicht, wieder rausgeschmissen, wieder 3 Jahre alleine. Und wisst ihr, was dann in der Uckermark passiert? Dann versuchen sie es mit einer homosexuellen Beziehung. Also viele Frauen gehen eine lesbische Beziehung ein, weil sie so von Männern frustriert sind. Und nicht unberechtigt. Es geht also um die richtige Reihenfolge. 1. Mose 2 ist der Beweis, dass zuerst der geistige Bereich zusammenkommt, dann der seelische, dann zuletzt der körperliche. Erfüllte Sexualität erfordert also einen längeren Vorlaufprozess. Ein Fleischsein. Sexualität ist wie die Ehe eine Gabe Gottes. Das sollten wir uns übrigens auch nicht ausreden lassen. Und es gab ja in der Christenheit immer mal so interessante Entwicklungen, dass Sexualität etwas ganz Verwerfliches war oder Schmutziges war oder nur ein notwendiges Übel, um Kinder zu zeugen. Das ist es überhaupt nicht. Aber es hängt einfach damit zusammen. Und damit merkt man schon mal, wie sensibel der Bereich von Sexualität ist. Wir müssen also gut damit umgehen, weil du kannst Sexualität genießen, aber du solltest immer auch damit leben, dass Gott dir auch dadurch Kinder schenkt. Also Voraussetzung für eine erfüllte Sexualität ist unbedingt der Schutzraum der Ehe. Auf keinem Gebiet, glaube ich, hat eine gravierendere Perversion stattgefunden, wie genau in diesem Bereich. Und damit kommen wir zur letzten Säule, die ich vorher nicht aufgeschrieben habe. Und da geht es nochmal um Liebe. Liebe ist Gottes Motivation. Ich erzähle gerne die Geschichte meiner Kinder. Sitzen früh am Frühstückstisch und plötzlich sagt meine Tochter, Papa, ich muss heute in der Schule erklären, was ein Christ ist, weil das ist so etwas Ungewöhnliches in der Uckermark, dass diese Frage aufkommt, man weiß nicht mehr, was ein Christ ist. Also wir sind kein russlanddeutscher Ballungsraum bei uns, wo viele Christen leben. Da habe ich gedacht, wenn du jetzt in die Schule gehst und sollst sagen, was ein Christ ist, das ist gar nicht so einfach. Gib mir eine Nacht Zeit. Naja, Und dann habe ich ein bisschen geschlafen, ein bisschen nachgedacht. Wenn mich einer fragen würde, was ist denn eigentlich ein Christ? Was ist denn eigentlich der Kern meiner Beziehung zu Christus? Und dann habe ich ihr gesagt, am nächsten Tag, du gehst in die Schule und du sagst einfach, Christsein ist eine Liebesbeziehung. Oh, sagt sie, das ist ein heißes Eisen. Ja, sag, ist so. Christsein ist eine Liebesbeziehung, weil der Kern meiner Beziehung zu Christus ist, er hat mich geliebt, er ist für mich gestorben und ich liebe ihn wieder. Das ist der Kern. Es geht noch nicht mal darum, dass ich seine Gebote und seine Satzungen beachten muss. Und wenn ich in die Gemeinde gehe, muss ich so und so aussehen, muss das und das machen. Man muss aus dem Liederbuch singen, aus keinem anderen. Sondern der Kern meiner ganzen Geschichte mit Gott ist, ich habe eine Liebesbeziehung zu Christus. Also wenn ich euch jetzt sagen würde, ich habe da eine Frau mitgebracht und da sitzt sie, mit der lebe ich schon seit 33 Jahren zusammen, wir essen zusammen, wir fahren oft zusammen Autos, wir machen zusammen den Garten, also ich mal weniger, meine Frau mal mehr. Was machen wir noch zusammen? Ja, leben halt in einem Raum, haben eine gemeinsame Postadresse, ein gemeinsames Konto. Und man würde mich dann fragen, verbindet dich noch irgendwas mit deiner Frau? Da würde ich sagen, das ist eine Arbeitsgemeinschaft, eine Gottesdienstgemeinschaft. Aber wenn ich nie sagen würde, meine Frau, ich liebe sie eigentlich. Oder nicht nur eigentlich, ich liebe sie. Das ist doch der Kern. Die war jetzt zur Kur, 3 Wochen. Und ich weiß nicht, nach 5 Tagen oder so bin ich ins Auto gesprungen, habe sie besucht in der Kur. Da denkst du, das geht ja gar nicht. Ja? 5 Tage ohne Frau. Und dann fährt man dahin und dann freut man sich einfach, dass man sie sieht. Das ist fast wie früher. Und das kommt wohl daher, dass man sie irgendwie liebt. Ja? Das ist eine Liebesbeziehung. Das ist der Kern. Und Liebe ist auch Gottes Motivation. Johannes 3, Vers 16, er hat uns gerettet, weil er uns geliebt hat. Das ist ein sehr starkes. Liebe ist das, was eine Beziehung tragfähig macht. Johannes 21 ist so ein spannendes Kapitel. Also Petrus, Vollversager, verleugnet den Herrn, sagt, ich kenne den nicht, verflucht sich. Und dann versucht der Herr mit dem Petrus wieder klarzukommen. Dann treffen sie sich geheim, das steht in 1. Korinther 15, Vers 4, weiß kein Mensch, was die beiden besprochen haben, aber dann war es irgendwie nötig, dass die nochmal öffentlich zusammenkommen. Und dann sitzen die wieder an so einem Kohlenfeuer, wo er schon mal gesessen hat, irgendwelche Erinnerungen kommen hoch. Und dann sagt der Herr, du Petrus, jetzt müssen wir mal über alles sprechen, was unsere Beziehung in Zukunft ausmachen wird. Ich werde nämlich bald gehen, dann können wir nicht mehr miteinander reden. Und ich muss dich jetzt mal ein paar Sachen fragen. Bist du bereit? Ja, bin bereit. Und die Aussprache ist ja schon seltsam, oder? Dann sagt der Herr 3-mal, Petrus, ich will eigentlich nur wissen, ob du mich lieb hast. Und da hätte ich wahrscheinlich gesagt, also Herr, das kann doch nicht alles sein, oder? Es sind keine weiteren Fragen an mich. Nö, keine weiteren Fragen. Mich interessiert nur, ob du mich lieb hast. Die Voraussetzung dafür, dass du Gott dienen kannst, ist, liebst du mich? Und da war ja noch diese Arroganz von Petrus. Wenn alle dich verleugnen, ich verleugne dich nicht. Originalton, Klaus Günschel. Immer ein bisschen besser wie die anderen. Immer ein bisschen cooler. Immer ein Spruch drauf. Und es war einfach falsch. Es war so peinlich falsch. Und er ist so abgestürzt. Und jetzt kommt der Herr und er sagt, Petrus, übrigens, liebst du mich mehr als die anderen? Und Petrus sagt, er sagt nicht, Herr, ich glaube, ich liebe dich überhaupt nicht. Er sagt, Herr, ich habe dich lieb. Und beim 3. Mal sagt der Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und ich finde das so schön. Gott ist der Gott der zweiten Chance. Und ich meine, der Herr stand dabei, die Schlüssel für das Reich der Himmel irgendjemandem zu geben. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, als eure Kinder klein waren und du fängst irgendwann an, deinem Kind den Hausschlüssel zu geben. Wann hast du das erste Mal gemacht, Jakob? War er 7 oder 6 oder 8 oder bis heute noch nicht? Zu unsicher? Der pennt draußen, ja? Menschen, wenn ich Gott wäre, ich hätte meine 11 Kandidaten da sitzen und da müsste ich wissen, ja, wem gebe ich denn jetzt die Schlüssel fürs Reich der Himmel? Wer fällt denn sofort durch? Petrus. Auf keinen Fall. Wir nehmen mal so einen Unbekannten, Bartholomäus, ja, oder Matthias oder irgendeinen, aber nicht Petrus. Doch, Petrus. Petrus, ich habe nur eine Frage an dich. Hast du mich lieb? Und ich habe meine Frage an dich als Ehemann. Hast du deine Frau wirklich lieb? Wisst ihr, dass Liebe ein Willensentschluss ist und keine Grippe, die man kriegt und gegen die man nichts machen kann? Manchmal spreche ich vor allem mit jungen Mädchen und sage, ach, ich liebe ihn einfach. Ja, ich sage, es geht vorbei, sei ganz, ganz sicher. Das ist wie eine Grippe, was du hast. Das ist gerade so ein Anfall, aber das hat nichts mit dem zu tun, was du eigentlich gerade brauchst, um wirklich eine Beziehung zu beginnen. Liebe ist eine Willensakt, eine Willensentscheidung. Das ist ja ganz wesentlich. Kommt da irgendwie ein Gefühl über mich und ich kann mich gar nicht wehren? Oder will ich meine Frau lieben? Will ich meinen Mann lieben? Kann man das wieder lernen? Kann man das anregen? Es ist der Kern jeder Beziehung. Liebe ist etwas ganz Wunderbares. Die Männer werden aufgefordert, ihre Frauen zu lieben. Und weil Gott uns auffordert, wir werden dazu gleich noch kommen, ich versuche die Männer noch abzuhandeln, bevor wir essen. Wahrscheinlich wird euch dann das Essen nicht mehr schmecken, aber nein, es wird schon gehen. Die Tatsache in Epheser 5, Vers 25, dass die Männer aufgefordert werden, ihre Frauen zu lieben, dieser Vers ist ein Beweis dafür, dass Liebe ein Willensakt ist. Ich will denjenigen lieben. Ihr kennt bestimmt die Geschichte von dem Missionar in Afrika, die wirklich stattgefunden hat, dem seine Missionsgesellschaft seine Frau zu Hause ausgesucht hat, und er wusste nicht, wer kommt. Er hat nur dafür gebetet, also ich kenne da eine in meiner Gemeinde, hoffentlich ist es die nicht. Aber die kam dann genau vom Schiff. Und da musste er sich irgendwie arrangieren. Also ich meine, das mutet uns Gott heute nicht mehr zu, wir haben noch kleine Auswahlmöglichkeiten, aber ich glaube, dass wir uns auch sagen können, dass ich diese Person lieben will. Das hatten wir gestern schon, erste Erwähnung von Liebe in 1. Mose 22. Der alte Mann am Grab seiner Frau. Wie soll unsere Ehe verlaufen? Soll sie gut anfangen und langsam abkühlen, holprig starten und irgendwie zum Ende kommen? Oder auf den Knien starten und immer besser werden? Ich habe den Eindruck, bei vielen alten Ehen, dass alte Geschwister keinen hohen Anspruch an ihre Beziehung haben und oft auch nicht sehr nett miteinander umgehen. Und ich finde das schade. Vielleicht ist es auch eine Sache des Vorbilds, dass man sich gesagt hat, ja, das war halt schon immer so und die Männer waren immer schon so ein bisschen blubberig und wenn sie älter wurden, dann wären sie knochig und unausstehlich und die Frauen müssen das eben alles ertragen und dann sind da so zwei Alte und die versuchen irgendwie bis zum Ende zu kommen, aber sich möglichst nicht mehr zu trennen. Und wenn sie sich streiten, ziehen sie die Gardinen zu. Ich finde es schade. Und ich möchte euch bitten, wenn ihr älter werdet, seht zu, dass die Kultur eurer Ehe immer besser wird. Immer besser. Auf den Knien starten und immer besser werden. Eine Wertschätzung füreinander entwickeln. Abrahams Verhalten zu Sarahs Tod ist vorbildlich. Seine Trauer drückt seine Wertschätzung aus. Nichts ist anziehender als ein altes, verliebtes Ehepaar. Vielleicht liegt ihr mal irgendwann so im Gras, erzählt euch die Geschichten von früher, spielt eine Runde Karten, macht irgendwas. Der alte Opa könnte noch irgendwann eine neue Hose gebrauchen. Aber ich finde es irgendwie nett, dieses Bild, als ich das gefunden habe. Warum nicht einfach mal zusammensitzen und auch sein Alter zusammen genießen? Das ist jetzt nicht euer Problem. Ihr seid alle noch frisch und ohne Runzeln, alles wunderbar. Aber es geht so, so schnell. Und ich versuche zu allem ein Ja in meinem Leben zu finden, aber wozu ich kein Ja habe, ist, dass ich so schnell alt werde. Ich finde es einfach bedauerlich. Und ich hätte eigentlich noch so viel vor. Plötzlich überrollt einen das Leben und man ist plötzlich am Ende. Und dann denkt man, okay, habe ich wirklich bewusst gelebt? Habe ich die ganze Zeit gut gelebt mit meiner Frau oder mit meinem Mann? Habe ich dafür gesorgt, dass unsere Ehe gepflegt wird, dass sie besser wird, dass die Beziehung besser wird? Und eure Ehe wird so unterschiedliche Phasen durchlaufen, die einfach so unterschiedlich sind, wie das Leben reich ist Ihr habt die Phase, wo eure Kinder klein sind, wo sie groß werden, wo sie plötzlich nicht mehr da sind. Dann sitzt du am Tisch, kratzt dir am Kopf und sagst, okay, worüber reden wir jetzt? Du musst wieder neue Themen dir ausdenken. Du musst dich fragen, welche Aufgaben du jetzt hast. Es ist so spannend, das Leben. Aber Gott will, dass wir Beziehungen, die wir haben und die er uns schenkt, dass sie besser werden, dass sie immer besser werden. Und ich wünsche mir so sehr, dass der Tag heute dazu etwas beiträgt. Jetzt haben wir Pause, ja?